Du hörst den Rock Your Mindset Podcast von Wismec Mind Management. Du bist hier genau richtig, wenn du neue Wege zur positiven Veränderung für Menschen und Organisationen suchst. Verschwendest du immer noch zu viel Zeit mit deinen alten Denkmustern? Das geht auch anders.
Heute die spezielle erste Folge, nämlich mit dem Gründer. Heute stehst du einmal in dem Mittelpunkt, Andi.
Ui.
Wir wollen nämlich heute ein bisschen was über dich erfahren, wie es mit Mind Management, wie das Ganze entstanden ist. Und ich starte eigentlich auch gleich dort hinein. Wie bist du überhaupt zum Thema Mind Management, Mentaltraining, das erste Mal gekommen?
Puh. Weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, was so diese erste Zündung war, aber so eine prägende Geschichte war, dass ich damals noch auf der Uni oder so einen Typen kennengelernt habe, der hat in einer Buchhandlung gearbeitet, irgendwo 7. auch der Bezirk. Und der hat mich mal eingeladen, ihn zu besuchen, und ich bin dort hingegangen und bin draufgekommen, das war so eine esoterische Buchhandlung.
Okay.
Und habe mir damals gedacht, was mache ich da jetzt? Und hat mir ein Buch in die Hand gedrückt vom Kurt Tepperwein, Die geistigen Gesetze. Und da haben wir immer noch gedacht, was soll ich mit dem jetzt machen? Und dann habe ich das gelesen und das hat ganz viel dann verändert.
Okay.
Oh, da gibt es was, das ist interessant. Und das war so der Einstieg, ganz einfach da in dieses Rabbit Hole. Ja.
Du warst aber eigentlich beruflich ganz woanders unterwegs.
Ja.
Wo kommst denn du beruflich eigentlich her?
Also beruflich komme ich eigentlich aus der Betriebswirtschaft her. Das, ganz viel in unterschiedlichsten Unternehmen gearbeitet, ganz lange in der Mineralbranche gearbeitet und Versicherung zum Teil und auch das der zweite Zugang zu dem Thema Gedankenwelt, Psychologie war über den Sport.
Mhm.
Ich habe Ultralangstreckenlauf gemacht, laufe immer nur die langen Strecken, aber nicht mehr so arg wettkampfmäßig. Und da habe ich dann einmal bei einer Veranstaltung ein paar von den alten Skilegenden getroffen und kennengelernt und unter anderem auch den Walter Preiml. Der war der Trainer, der ist den Skispringer in meiner Jugend. Und den gefragt, was er denn so besonders gemacht hat. Und er hat gesagt, ja, wir haben eine spezielle Form des mentalen Trainings gemacht. Und ich habe gesagt, ja, was war denn das? Und er hat es mir dann erzählt. Und dann habe ich gesagt, kann ich das wohl lernen? Und dann hat er mir die Türen geöffnet, damals noch zum Kurt Tepperwein und zum Thorvald Detlefsen, mit denen ich dann erste Gespräche geführt habe. Und so hat es dann begonnen, dass ich mich dann intensiv mit dem Thema mentales Training beschäftigt habe. Ich bin dann nach Darmstadt gegangen, habe da Hypnotherapie gelernt und positive Psychologie, bin dann irgendwo bei Milton Erickson gelandet, habe dort dann noch eine hypnosystemische Ausbildung gemacht. Also so hat das dann seinen Lauf genommen. Das war die Reise, ja.
Ich finde es gerade spannend in der Geschichte, dass du quasi später nochmal auf Empfehlung bei dem gelandet bist, wo du schon ein Büchlein gelesen hast.
Ja,
in
ja.
Wirklichkeit, ne?
Da hat sich dann so ergeben,
da
habe ich gewusst, das muss jetzt passen, ja.
Wo kam dann, ich meine, eine Sache, die sicherlich viele Zuhörer interessiert, Ultramarathon laufen, das klingt ja anstrengend. Was ist das und was ist da diese mentale Komponente auch dahinter?
Im Grunde genommen, vereinfacht gesagt, ist das alles, was länger ist als ein Marathon. Das klingt jetzt sehr überheblich, aber für uns ist manches Mal ein Marathon eher Trainingsdistanz. Ich selbst bin gelaufen bei 6-Stunden-Rennen, 12-Stunden-Rennen, 24-Stunden-Rennen, 100-Kilometer-Läufe und so Abenteuerläufe. Mhm. Und das war eigentlich immer nur ein mentales Spiel. Es war die Lust daran zu schauen, wo ist das Ende oder wo suggeriert mir der Kopf, dass das Ende ist. Ich habe durch Zufall jetzt wieder ein paar Studien gelesen und ein paar Dokumentationen gesehen, wo man Sportler wiederum verkabelt hat und wo nachgewiesen wurde aufgrund der Denkmuster, die das an der Kopf gibt, auf nicht der Körper.
Mhm.
Und das war für mich das spannende Spiel. Wie geht man da ein Stück weiter und noch ein Stück weiter und noch ein Stück weiter?
Du hast ja dann irgendwann gesagt, jetzt kommt Wismec Mind Management, also auch zu sagen, ich gehe jetzt den beruflichen Weg, dieses Mentaltraining zu verfolgen. Wo war da für dich der Sprung? Auch das ist ja, muss man sagen, oft eine mentale Sache, ja, zu sagen, ja, ich wage es jetzt, Unternehmer zu werden, selbstständig zu werden. Wie ist das bei dir passiert?
Da hat es einen Mentor gegeben, den Manfred Winterheller, dem ich sehr, sehr viel verdanke. Und ich war damals auf einer Ausbildung, so eine postgraduale Ausbildung von der Donau-Uni und wir waren am Semmering mehrmals eine Woche einkaserniert und ich bin mit ihm morgens immer laufen gegangen. Und das war schon, also die ganze Veranstaltung und das, die ganze Zeit war sehr prägend. Das war nicht einfach. Er hat viele Denkräume aufgemacht, mit denen ich mich vorher nie beschäftigt habe. Und da haben wir irgendwie so geplaudert, was ich denn gerne machen würde und wo so meine Visionen und Ziele sind. Ich habe gesagt, ich will mich selbstständig machen. Und er ist dann einmal stehen geblieben und hat zu mir gesagt, und, warum machst du das nicht? Und ich habe ihn dann angeschaut und hat gesagt, da gibt es 1000 Gründe. Er hat gesagt, und, warum machst du das nicht? Und das war eigentlich der Startschuss, dass ich gesagt habe, okay, ich mache es jetzt, ich wäre selbstständig. Interessanterweise die Anekdote weitererzählt, ein oder zwei Jahre später waren wir dann wieder laufen einmal und er hat mir erzählt, dass er so gerne Marathon laufen würde. Ich bin bestimmt gesagt, und? Warum machst du das nicht? Und auf diesen Fall ist er dann, wenn ich mich recht erinnere, in Kopenhagen seinen ersten Marathon gelaufen. Ja. Das ist ganz lustig. Aber das war die Initialzündung. Ich habe damals nachher dann bei Manfred Winterhell auch eine Ausbildung noch machen dürfen, was mir sehr stark geholfen hat. Das Thema, diese Kommunikation nach der Winterhell, ich meine, da hatte, die wir auch sehr stark bei uns im Unternehmen vertreten und weiter tun. Und ich habe immer noch Kontakt zu Manfred Winterhell.
Sehr schön. Ja. Sehr schön. Jetzt bist du gestartet mit Visuic Mind Management. Wann war das? Wann hast du das selbstständig gemacht?
2000.
Ja, also ewig
schön.
Her.
Ewig her. Sehr schön. Damals noch mit einem anderen Unternehmen. Und der Name Visuic Mind Management ist das erste Mal 2004 dann aufgetaucht.
2004, sehr schön. Jetzt, Visuic Mind Management entwickelt sich ja auch weiter. Ja? Das heißt, du hast ja, glaube ich, sehr, sehr lange ein bisschen im Solo gearbeitet. Ja. Hast da vor allem auch, also verschiedenste Menschen, glaube ich, begleitet. Du hast Sportler begleitet, du hast Unternehmer begleitet, du hast Organisationen, Unternehmen begleitet. Was sind denn da so allgemein die größten, oder gibt es da einen gemeinsamen Nenner, was die Herausforderungen sind in Organisationen, bei Menschen? Gibt es da eine globale Komponente, die alle irgendwo betrifft, oder ist das immer sehr diffizil, oder ist da so ein gemeinsamer Nenner auch letzten Endes?
Na, es gibt schon einen gemeinsamen Nenner. Es ist beides. Es ist diese Unterschiedlichkeit und diese Vielfalt und das Bunte ist da, wenn man mit den Menschen, mit den Organisationen arbeitet. Aber das, was uns alle verbindet, sind limitierende Glaubenssätze. Also es ist ein Mindset-Thema und wir beschäftigen uns ja intensiv mit dem Thema Mindmanagement. Wie entstehen meine Gedankenmuster? Wie könnte ich sie verändern, wenn ich das möchte? Und das stoße ich immer wieder, wir limitieren uns nur selbst. Es sind limitierende Glaubenssätze, die wir im Kopf haben, limitierende Denkmuster und deswegen werden manche Türen ganz einfach nicht geöffnet. Ja.
Das Spannende ist auch, man versteht es ja manchmal bei Menschen, aber auch, dass es in Organisationen limitierende Glaubenssätze
selbstverständlich gibt. Aber ganz viele. Die gehen aber von den Menschen aus, die diese Organisationen prägen. Aber da gibt es dann so Mindsets, wir sind zu teuer, die Konkurrenz ist billiger, der Markt ist nicht groß genug, es ist eine Krise, es ist schwer jetzt Kunden zu gewinnen. Jetzt gerade aktuell ein Mindset, den ich überall höre, es ist so schwer, gute Mitarbeiter zu finden. Das sind alles Limits, wo man sich selbst wieder limitiert, weil wir dann dazu neigen, wir versuchen es ja dann schon gar nicht mehr, wenn es eh schwer ist.
Die Glaubenssätze werden halt zu einem Absolut.
So ist es. Und das ist ja dann auch die Realität. Genau. In dieser Kultur, in diesem System ist es dann Realität.
Ja. Spannend. Ja. Jetzt wollen wir ein bisschen darüber reden, wie es mit Mindmanagement sich hinentwickelt. Du bist ja gerade dabei, eigentlich das System ein bisschen zu ändern, es größer zu machen. Deswegen sitze ich auch hier mit dir.
Ja.
Ja, erzähl einmal, was ist wie es mit Mindmanagement, was soll da in der Zukunft entstehen?
Also ein bisschen so die Geschichte. Es war ja diese Corona-Zeit und das ist ja, muss ich schon dazu sagen, die hat mir im Nachhinein betrachtet auch in ein ziemliches Tief hineingerissen. Also das hat bis zu depressiven Zuständen, burnoutartigen Zuständen geführt und ich habe echt überlegt, nachdem das ja, sowas habe ich vorher noch nie erlebt gehabt, innerhalb von 24 Stunden auf null. Aus dem erfolgreichsten Jahr, so wie die Planung war in der Geschichte dieses Unternehmens, innerhalb von 24 Stunden auf null. Das war hart. Da war meine Resilienz wirklich gefragt und da habe ich wieder eine Zeit lang gebraucht, bis ich wieder diese Resilienz wieder gefunden habe. Also das ist so. Selbst Menschen, die sich professionell damit beschäftigen, sind nicht davor gefeit.
Absolut.
Da hineingerissen zu werden. Und ich habe kurz überlegt gehabt, ob ich es nicht überhaupt aufgebe. Und ich habe dann den starken Impuls gekriegt, nein, ich habe ein Interimsmanagement-Mandat gehabt, alles gut gelaufen, alles gut. Und ich habe dann gesagt, nein, ich höre damit auf und beginne wieder mein eigenes. Also ich habe noch einmal von vorne angefangen. Da war nichts mehr da. Es waren keine Kunden mehr da, es war gar nichts mehr da. Und das Interessante war, ich habe diese Entscheidung getroffen, Restart. Innerhalb von wenigen Tagen waren all diese Symptome, die ich vorher hatte, auch körperlicher Natur, weg. Genau das, was wir unseren Klienten immer wieder sagen, Körper und Geist reagieren aufeinander. Und das Interessante war auch, die alten Kunden haben sich innerhalb von wenigen Wochen wieder gemeldet. Mhm. Und haben gesagt, hättest du Zeit, wir würden gerne die Projekte, die wir vor anderthalb, zwei Jahren abgesagt haben, wieder starten. Und das war eine große Starthilfe, das muss man sagen. Und ich war aber damals so weit, dass ich gesagt habe, ich mache aber nicht das Alte jetzt wieder neu, sondern ich überlege mir, was machen wir. Und habe begonnen, das ganze Unternehmen neu zu denken. Und das Erste, was war, ich möchte nicht mehr, dass das ein One-Man-Show ist. Ich möchte, dass das auf mehreren, nicht nur Beinen steht, sondern vor allem Köpfen steht. Und dann habe ich gedacht, da gibt es noch ein paar Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich echt schon zusammengearbeitet habe, zu denen ich großes Vertrauen habe. Und diese Diversität und diese Vielfalt, habe ich gesagt, die hätte ich da gern abgebildet, weil wir sind jetzt insgesamt zu fünft und das ist unglaublich, welche Vielfalt und welche Tiefe wir da anbieten können. Und ich habe dann auch gesagt, ich will es jetzt auch ganz anders tun. Ich habe mittlerweile ein Studium dann abgeschlossen, nochmal auf meine alten Tage und habe digitale Transformationsstudium gesagt, okay, und dann digitalisieren wir einen Teil dessen, was wir da tun können. Gehen wir klug an die Sache heran, was macht Sinn zu digitalisieren und was muss analog bleiben, damit die Wirkung die gleiche ist. Und das ist sozusagen der neue Weg, den wir da alle gemeinsam eingeschlagen haben, ja.
Genau. Deshalb der Podcast, das Studio etc.
Alles, ja. Alles.
Erzähl mal, es entsteht ja auch gerade eine Online-Akademie. Wie soll das ausschauen? Was ist da der Plan dahinter?
Also bisher war es so, wenn wir uns mit mentalem Training, mit all diesen Themen beschäftigt haben, ist das alles in Präsenz passiert. Jetzt waren diese Präsenzmodule sehr stark geprägt von Inhaltsvermittlung und es war aus meinem Dafürhalten viel zu wenig Zeit für Individualität, für Umsetzung, für Erfahrungsaustausch. Die Idee ist jetzt im Zuge dieser Akademie, dass wir unter anderem einen Mindmanagement-Lehrgang entwickeln, der die Inhaltsvermittlung auf digitale Art und Weise macht, aber vielfältig. Da gibt es Videos, da gibt es digitalen Text, da gibt es alles Mögliche. Plus, dass jedes dieser Module aber kombiniert ist mit einem Präsenztraining, mit einem zweitägigen, wo es aber sehr stark dann um Umsetzung, um Erfahrungsaustausch geht. Mhm. Plus ein Coaching, das die Menschen begleitet. Und das ist für mich der nächste Level der Nachhaltigkeit in dessen. Weil in der Vergangenheit, ganz ehrlich, es war ja fast schon fahrlässig, die Leute sind ins Seminar gekommen, haben den Inhalt vermittelt gekriegt und waren dann beim Umsetzen alleine gelassen. Mhm. Und das soll jetzt der nächste Level sein, ja.
Sehr spannend. Die Akademie ist gerade im Entstehen. Vielleicht wird sie auch schon, also ich glaube, einige Module sind schon fertig. Die ersten Testkunden sind ja schon probiert.
So ist es.
Das heißt, da gibt es bald Möglichkeiten. Für wen ist denn eigentlich alles oder in welchen Situationen ist Mentaltraining für Menschen das Richtige und auch für Organisationen? Was sind die Angebote? Wer profitiert davon am meisten?
Also man muss sagen, in der Akademie gibt es ja nicht nur diesen Lehrgang, es gibt auch dieses klassische Mentaltraining nach Tepperwein, mit dem wir arbeiten. Und es wird da ganz viele ganz normale Seminare geben, aber voll digitale Formate geben, Webinare, also alles Mögliche. Für welche Situationen? Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn ich sage, es ist für jedermann und für alle Situationen geeignet. Aber es ist wirklich so, also ich habe das immer wieder, wenn Menschen das kennenlernen, was wir da tun, dann sagen die, warum lernt man das noch nicht in der Schule? Das könnte man von Anfang an brauchen. Und das war so, also Manfred Winterhelle, ich habe schon ihn erwähnt, als einer meiner Mentoren hat mir mal die Frage gestellt, wie gehst du denn mit dir selbst um? Und ich war da so 30, 35 damals und das war für mich ein schockierender Moment, weil ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wir lernen das in der Schule nicht.
Wie gehen wir mit uns selbst um? Wie reden wir mit uns selbst?
Genau das. Und das soll da vermittelt werden. Das heißt, wir haben ja wirklich im Team jemanden, der mit Kindern arbeitet und mit Jugendlichen, bis hin zu mit Führungskräften oder ich bin mit Abstand der Allerälteste in unserem Team. Also auch mit denen, die halt jetzt in eine Lebensphase eintreten, wo man wieder anfängt, neu zu denken. Also ich denke schon an, auch ein Format zu haben für Menschen 55 plus, die jetzt sagen, puh, da ist wieder eine neue Lebensphase da. Ich mag es jetzt gar nicht so negativ darstellen, aber dann fangst du an zu zählen, nicht? Wie viele Jahre bleiben wir noch? Was mache ich jetzt mit dem? Wie gestalte ich meine Prioritäten jetzt? Außerdem kommt man dann irgendwann in die Phase, wo man sagt, jetzt ändert sich auch, ich habe jetzt mein Kompetenzerleben im Beruf oder in dem, was ich gerade tue, da ist ein Ende in Sicht.
Ja. Vor allem in einer Gesellschaft wie der unsrigen, wo die Identifikation ja oft über den Beruf geht.
So ist es.
Wenn man wen fragt, was bist, was machst, da kommt der Beruf. Und
die erste Frage. Ja. Ich habe das jetzt in Deutschland so lustig gehabt. Ja. Das ist auch, ich bin ja viel in Deutschland aus beruflichen und privaten Gründen. Und das ist immer so die Frage, wenn die Leute kennen jetzt, was machst du? Und ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, da schon die Leute ein bisschen aus ihren eingefahrenen Muster herauszurütteln. Und letztens hat mir wieder einer gefragt, ah, das ist interessant, was machst du? Und ich habe gesagt, ich mache Menschen glücklich. Und er hat gesehen, so gesagt, wie?
Genau. Sag mir einen Beruf, Mensch. Ja. Eine Sache, die ich mir von dir mitgenommen habe, ja, ein Spruch, der sich ewig für mich eingebrannt hat in meiner Haltung ist, wenn mir jemand fragt, wie geht's da, ja, zu sagen, ich habe mich heute für gut entschieden.
Ja. Ja,
und das mache ich auch jeden Tag und auch wenn mich jemand fragt, wie geht's da, antworte ich immer wieder gerne, ich habe mich heute für gut entschieden. Ja. Gab es für dich eigentlich auch so ein, das war für mich so ein mind-blowing Moment in meiner Beschäftigung mit mir selbst und mit dem Mentaltraining. Hattest du auch, was war für dich vielleicht, wie du da reingegangen bist in dieses Rabbit Hole, gab es für dich auch ein, zwei so Elemente, wo du gesagt hast, boah, das hat mir jetzt schockiert oder das hat mir jetzt ganz stark berührt?
Ja, also da gibt es ganz viele. Das eine habe ich schon erwähnt, das war diese banale Frage, wie gehst du denn mit dir selbst um? Die für mich war wirklich so mindblowing und dachte, damit habe ich mich auch noch nie beschäftigt und habe wirklich begonnen, da reinzugehen. Das war genauso, wie ich da diesen Tipp bekommen habe, dann habe ich gedacht, wo geht es denn eigentlich hin in meinem Leben, wie jemand gesagt hat, die nächsten 6 Wochen stehst du jeden Tag eine Stunde früh auf, setzt dich hin und schreibst alles auf, was dir über die Zukunft deines Lebens in den Sinn kommt. Nicht bewerten, nicht beurteilen, schreiben. Also so ein Kreativitätsding, ganz einfach. Gell? Und das war arg. Also erstens einmal eine Stunde aufstehen früh, ist für mich wirklich eine Challenge. Ich bin also ein Morgenmuffel. Aber das habe ich dann gemacht, weil es mich ganz einfach interessiert hat. Jetzt kommt wieder so ein Sport, das interessiert mich, das ziehe ich jetzt durch. Zwischendurch war es ein bisschen mühsam. Aber am Ende war es dann so interessant, dass ich länger geschrieben habe. Und das war dann so dieser Prozess, wie ein Mantra, ich immer wieder das Gleiche geschrieben. Mhm. Am Schluss. Und ich habe diese Aufzeichnungen vergessen. Und Jahre später finde ich dieses Buch und erinnere mich wieder und lese es. Und das, was da auf den letzten Seiten geschrieben ist, war wie eine Checkliste von all den Dingen, die in meinem Leben bisher passiert sind. Und das war für mich schon interessant. Also, man kann die Denkmuster ändern und dann geschehen die Sachen ganz einfach.
Du bewegst dich unwillkürlich darauf hin.
So ist es.
Siehst die Dinge anders, haben wir wieder bei den Gesetzen, der Anziehung und Co., mit denen wir uns auch beschäftigen.
Ja, und das sind dann so, also, dass deine selektive Wahrnehmung natürlich in diese Richtung geprägt ist und dir genau die Dinge dann bewusst werden, die dazu passen, zu deinen Erwartungen. Ja.
Und trotzdem ist es spannend, dass man nicht gefeit ist, wenn man dann in die Krise kommt, die selektive Wahrnehmung auch sofort im Krisenmodus alles erkennt, was scheiße und schlecht ist.
So, genau so ist es. Ja. Genau so ist es. Selbst wenn man es besser weiß, passiert das. Deswegen verstehe ich meine Klienten, die dann oft frustriert sind. Da muss man ihnen einmal diese Selbstzweifel nehmen und sagen, das ist gar nichts Schlechtes, das ist halt so.
Sehr schön. Ich finde es super spannend, wie es mit Mindmanagement wird eine tolle Zukunft haben. Wir freuen uns schon. Es wird auch viele, viele tolle Podcasts noch geben, wo du ja Gäste empfängst, wo du Themen vorstellst. Bevor wir heute zum Ende kommen, habe ich noch den Fragen-Quickie, der hier Tradition hat und haben wird sozusagen. Ja. Kurze Frage, kurze Antwort. Was war das Verrückteste, was du jemals getan hast?
Da gibt es ganz viele Dinge, viele sind nicht für die Öffentlichkeit, aber also ein paar so aus dem sportlichen Bereich, ein paar so Rennen waren wirklich verrückt. Da denkst du, das kann jetzt nicht wahr sein.
Also was war das Verrückteste jetzt vom Ausmaß, was ist da?
Nein, also ein paar 24-Stunden-Läufe waren verrückt und das letzte wirklich Verrückte war, dass ich ein Rennen in Südafrika bestritten habe. Was gar nicht so einfach ist, dass du wirklich innerhalb dieser Stundenzeit, die du da hast, ins Ziel kommst. Mhm. Und ich habe es zwischendurch, also wirklich, ich war ganz, ganz schlecht beisammen und ich habe es dann irgendwie noch geschafft, rechtzeitig ins Ziel zu kommen, sogar noch einen Zeitvorsprung ins Ziel zu retten. Das war schon arg verrückt. Verrückt war es aber auch ganz einfach eine gesicherte Position in einem Unternehmen, wo ich wahrscheinlich, wenn ich keine goldenen Löffel gestohlen hätte, bis ans Ende meiner Berufstätigkeit bleiben hätte können, das ganz einfach hinzuschmeißen und zu sagen, so und jetzt mache ich was Neues. Und noch einmal verrückt war es dann, aus dem Nichts wiederum neu anzufangen und wieder sagen, ich mache das jetzt nochmal. Das wäre schon alles verrückt.
Ja, da würde man sich sagen, hast du Bäcker.
Ja.
Welche Entscheidung bereust du am meisten?
Keine. Also im Nachhinein bereue ich keine Entscheidung am meisten. Die einzigen Entscheidungen, die ich bereue, sind die, die ich nicht getroffen habe.
Das hat Tiefgang.
Ja, ganz ehrlich, ich eiere auch oft herum im Leben und treffe Entscheidungen nicht. Und im Nachhinein betrachtet waren das die schlechtesten Entscheidungen, die ich nicht getroffen habe.
Da fängt man dann an, hätte ich doch die Entscheidung getroffen. Letzte Frage. In welchem Bereich wirst du dich persönlich als nächstes weiterentwickeln?
Ja, da gibt es mehrere so Dinge. Auf der einen Seite, was jetzt das Wissen betrifft, ist das, was mich gerade brennend interessiert, eben im Zuge der Digitalisierung auch dieses ganze Thema künstliche Intelligenz oder künstliche Intelligenzen. Wie wird das unser Leben verändern? Wie wird das die Arbeitswelt verändern? Wie wird das die Denkmuster von Menschen verändern? Das fängt dann schon bei dem Thema an, weil ich jetzt darauf gestoßen bin in so einer Diskussion, was ist eigentlich Intelligenz? Also alleine das ist ja schon ein Thema. Da brauchen wir nur künstlich reden. Und bei mir persönlich ist eines meiner Wachstumsaufgaben, wo ich jetzt ganz gut dran bin, ein bisschen mehr in die Gelassenheit zu kommen und ein bisschen mehr in die Weisheitsphase zu kommen. Da muss ich jetzt gerade dran arbeiten. Ja.
Sehr schön. Dann hoffe ich, dass du auf stetigem Wege in die Weisheit findest. Der weise Mann, der alte weise Mann am Berg. Ja, sehr schön. Ja, danke, dass du uns heute so viele schöne Einblicke mal ins Wissen- und Mindmanagement-Leben gegeben hast.
Danke für diese coolen Fragen, Christoph.
Sehr gerne.